Amen. Halleluja. Dankeschön. Ich freue mich, heute hier zu sein. Erste Mal wieder live hier, euch zu sehen, nicht nur online über Kamera, ist echt schön. Ach, ich liebe es. Wenn man das mal erlebt vor der Kamera, das ist so einsam, da spricht man so leer in die Linse rein und ihr seid jetzt da, ihr könnt mir Feedback geben und darum möchte ich euch einladen, ihr könnt heute wirklich mitmachen, ihr könnt Amen schreien, ihr könnt sehr wohl sagen, ihr könnt auch schreien, buh, egal. Hauptsache, zeigt, dass ihr lebendig seid. Danke Jesus, dass wir uns treffen können und so feiert es richtig. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, was mich jetzt schon seit unserem Neustart beschäftigt hat. Und zwar sind wir mittendrin als Gemeinde, aber auch ganz persönlich in diesem Neustart. Und zwar jeder von uns hat erlebt, was Corona, die Auswirkungen davon in unserem Umfeld, in unserem Beruf, aber auch ganz unsere Nächsten. Und Jesus hat gesagt, wir sollen die Zeiten erkennen, und wir möchten nicht so weitermachen wie bisher, sondern wir möchten ganz bewusst jetzt, wo wir uns wieder treffen können, wo so halt wieder so halt die Normalität wieder zurückkommt. Man weiß jetzt auch noch nicht, wie lange das so ist jetzt. Aber nichtsdestotrotz haben wir gesagt, wir möchten ganz bewusst uns neu ausrichten und nicht so sagen, okay, wir machen weiter wie bisher, wie wenn nichts gewesen wäre. Sondern weil wir haben kurz erkannt, irgendwas läuft schief in der Welt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Und du brauchst gar nicht, aber irgendwas, und du brauchst nicht einmal ein Philosoph sein oder ein großer Denker, irgendwas merkst du, wenn du die Nachrichten einschaltest, irgendwas ist da falsch, irgendwas ist da komplett aus dem Ruder gelaufen und wo wir Menschen hingelangt sind. Und jetzt ist es so, wir tun weiter, wie wenn nichts gewesen wäre, aber wir möchten sagen, nein, wir möchten echt einen Unterschied machen und das fängt bei uns persönlich an. Wir können nicht irgendwo einen Finger hinzeigen, sondern wir sind wann die Veränderung. Und deshalb möchte ich jetzt zu Beginn noch beten. Danke, Jesus, jetzt für diese besondere Zeit, dass wir hier sein dürfen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du dein Wort lebendig machst, dass du uns Jesus Christus offenbarst, dass du uns in alle Wahrheit führst. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns Ohren schenkst zu hören und Augen zu sehen, die Schönheit und die Herrlichkeit von Jesus Christus. Verherrliche dich heute in Jesu Namen. Amen. Amen. Und wir befinden uns aktuell, kommt mir vor, mittendrin in einen Kampf. Und zwar ist es ein Kampf, der was geht um Einheit und einen Kampf um Aufmerksamkeit. Einheit um eine Sache, weil dieses Thema Corona es extrem und so sehr polarisiert. Das heißt, es entzweit. Und die verschiedenen Maßnahmen, was es gibt diese eine Seite, diese berechtigte Vorsichtsmaßnahmen, um diese Ansteckungen zu reduzieren. Und dann gibt es die anderen Seiten, wo wir erstmalig solche Freiheitseinschränkungen erlebt haben, wie wir es in unserer Generation noch nie erlebt haben. Dass du nicht mehr zu deine Familie besuchen kannst, dass du nicht mehr frei reisen kannst. Dinge, was wir uns nie vorstellen hätten können, haben wir erlebt und sind wir immer noch mittendrin. Und ich habe eine Nachricht gelesen von Deutschland, dass es so eine erste Gemeinde gibt, und zwar ist ein christliches Magazin, da hat es eine Gemeindespaltung gegeben über Corona-Maßnahmen. Und das war auch so eine christliche Gemeinde, und zwar die eine Partei, die war so für mehr für Schutz und die Masken und die andere Seite für eher nicht. Und ich habe das nicht einmal so lustig gefunden, sondern das ist ganz real, weil es ist so entzweit, dieses Thema. Es ist jetzt nicht so ein Thema, so ja, logisch, sondern es ist sehr stark mit Emotionen behaftet, weil unsere Freiheit so eingeschränkt wird. Und das Zweite ist die Aufmerksamkeit, weil alles scheint so wichtig aktuell. Alles ist so wichtig und du musst die Nachrichten lesen, weil wenn du nicht die Nachrichten liest, dann weißt du nicht, was du morgen nur machen darfst. Weil vielleicht ist morgen schon Maske und vielleicht morgen darfst du nicht mehr aus dem Haus gehen. Und so ist ein Riesenkampf um unsere Einheit und um unsere Aufmerksamkeit. Und ich möchte heute uns gemeinsam in das Wort Gottes schauen, denn die Bibel zeigt uns und offenbart uns, so hat wie ein Geheimnis. Es ist wirklich ein Geheimnis, wie Einheit möglich ist und wie wir unsere Aufmerksamkeit effektiv und zielgerichtet ausrichten. Ich möchte anfangen mit, was ist Einheit? Für mich die Basis oder die Grundlage von Einheit ist in Johannes 17. Johannes 17, im Johannesevangelium lesen wir das. Das ist so dieses letzte Gebet, was Jesus gesprochen hat, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Und dieses Gebet war gekennzeichnet, dass Jesus selbst, der hat gebeten, dass seine Nachfolger, seine Jünger, dass sie eins seien, damit die Welt glaube. Und ich möchte da kurz einsteigen in Johannes 17, auf was uns Jesus da hingedeutet hat. Und das lesen wir in Johannes 17, 21. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wir haben schon die letzten Sonntage gehört, wie kraftvoll Einheit ist. Und Jesus hat hier gebeten, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dann möchte er uns in eine Einheit führen, so wie Jesus eine Einheit erlebt mit dem Vater. Und man muss klar am Anfang klarstellen, Einheit bedeutet nicht, dass wir alle gleich werden. Das beste Beispiel für Einheit ist in der Bibel die Ehe. Ein Mann wird seine Eltern verlassen und eine Frau anhängen und sie werden eins werden, ein Fleisch werden. Und wer verheiratet ist, der merkt, du wirst nicht gleich wie deine Frau. Da gibt es riesen Unterschiede. Aber trotz diesen Unterschieden sollen wir eins werden und eine Harmonie bilden. Es ist total etwas Göttliches. Und Jesus betont für diese Einheit, was für ihn wichtig ist, er betont drei Komponenten. Die erste Komponente von Einheit ist Gemeinschaft. Er sagt in Johannes 17, 24, Vater, ich will, dass sie bei mir seien, wo ich bin. Das heißt, ein Ausdruck von Einheit ist Gemeinschaft. Jesus bittet darum, dass wir dort sind, wo er auch ist. Das zweite ist Liebe. Johannes 17, 23, Vater, dass du sie liebst, wie du mich liebst. In Johannes 17, 23, Spitze, ihr habt da auch die Bibelverse. Ich in ihnen und du in mir, dass sie eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Und das dritte ist Herrlichkeit. Johannes 17, 22, dass die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, in ihnen sei. Und so verdeutlicht uns Jesus, dass diese Einheit hat drei Komponenten. Es ist Gemeinschaft, es ist Liebe und es ist Herrlichkeit. Aber über all dem haben sie eines gemeinsam, und zwar, es wird etwas geteilt. Und mir ist sowohl bewusst worden, wenn wir Einheit erleben möchten, dann müssen wir etwas teilen. Teilen ist zurzeit total gar nicht mehr so populär, wird wenig darüber geredet. Wir sind gewohnt, etwas zu tauschen, das machen wir jeden Tag, du gibst Geld her, bekommst was zurück. Aber teilen ist eine Sache, wo Jesus sagt, in allen drei, er teilt mit uns Gemeinschaft, damit wir, wie er Gemeinschaft erleben, auch wir erleben. Er teilt mit uns seine Liebe, dass so wie er vom Vater geliebt ist, auch wir geliebt sind. Er teilt mit uns seine Herrlichkeit, seinen Ausdruck von Göttlichkeit, er teilt uns mit ihm, sodass wir auch seine Herrlichkeit widerspiegeln. Zusammenfassend können wir das sagen, in Johannes 17, 9 steht, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist, ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Das bedeutet, was eine Einheit ausmacht, ist, dass du etwas miteinander teilst. Ob du in deiner Partnerschaft, in deiner Ehe, wenn du mehr Einheit erleben möchtest, ist ein Schlüssel zu teilen, dass du deine Zeit miteinander teilst, dass du deine Gemeinschaft miteinander teilst, dass du deine Interessen miteinander teilst, dass du deine Wertschätzung miteinander teilst. Dadurch wird Einheit erlebbar. Und das war jetzt nur so ein Ausflug, was Einheit ist. Aber ich möchte nun zu diesem Geheimnis kommen, wie Einheit möglich ist, zu dieser Gottes Antwort, möchte ich ja mehr sagen. Was ist Gottes Antwort für Einheit? Und es ist so genial, dass die Kirche und die Gemeinde Jesu Christi Sie hat eine Antwort für diese zerrüttete und gespaltene Gesellschaft, weil wir haben eine Sache, was uns eins macht, was uns die Bibel sagt, was hindurchgeht über alle Hintergründe, arm, reich, für welchen ethnischen Hintergrund, egal wo du herkommst, wir haben eine Sache, die was uns ultimativ eins macht. Und dies ist Jesus Christus. Und die Bibel selbst sagt es in Epheser 4, 13, der Bibelvers, wo dieses Kapitel, wo es ja auch um die Gemeinde geht, da steht in Epheser 4, 13, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnen Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Wow, da steckt so vieles drinnen. Da heißt es, dass wir hingelangen zu dieser Einheit des Glaubens, indem wir den Sohn Gottes, Jesus Christus, erkennen, indem wir ihm mehr und mehr in Erkenntnis wachsen, zunehmen und dass uns das eine Stabilität gibt, dass wir nicht mehr hin und her getrieben sind von allen möglichen, wie es da heißt, Winterlehre zu listigen Verschlagenheit. Wow, das trifft so gut, was wir auch heute noch erleben. In Jesus Christus ist ein Fundament, eine Basis von Einheit möglich, wo es heißt, dass er uns Stabilität gibt und dass wir hinwachsen zu ihm. Es ist ungefähr so, dass er ist das Haupt, er ist der Kopf, er ist die Spitze. Und indem wir zu ihm hinwachsen, wenn du hochkommst, wirst du auch untereinander, kommst du näher. Versteht ihr das? Und ganz klassisch in Galater 3,28, natürlich der ganz bekannte Bibelvers, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wow. Jesus Christus ist gekommen, um all diese Barrieren, was wir Menschen aufgebaut haben, zwischen Juden, Griechen, zwischen all den Nationalitäten, zwischen Mann und Frau. Gott hat durch Jesus Christus all diese Barrieren, was uns getrennt hat, er hat sie niedergerissen. Und Jesus ist gekommen, hat uns diese Liebe gezeigt, um all diese Mauern niederzureißen und um wahre Gemeinschaft zu erleben, um wahre Liebe zu erleben, um wahre Herrlichkeit zu erleben. Da gibt es nun keinen, von Gottes Augen mehr, da gibt es keinen Unterschied mehr. Seine Liebe ist ausgegossen worden, er hat sich hingegeben für alle Menschen, egal welche Nationalität, egal ob Mann oder Frau. Denn wir alle sind eins in Jesus Christus. Und jetzt möchte ich eigentlich zu meiner Predigt kommen. Das war so ein bisschen mein Einschub, mein Vorspann. Und zwar der Titel von meiner Predigt heute lautet: Wertschätze die Person von Jesus Christus. Und mein Anliegen heute ist, nach diesem Vorspann, ich hoffe, ihr habt nur 3 Stunden Zeit. Nein. War, dass wir eine Offenbarung haben, wenn wir erkennen, wie wichtig das Jesus ist, um Einheit zu erleben, um uns Stabilität zu geben, müssen wir eine gemeinsame Offenbarung haben. Wer ist dieser eine Mann? Wer ist diese Person von Jesus Christus? Wer ist diese Person, dass wir vor dem Gottesdienst schreien, Jesus? Was hat diese Person auf sich, dass wir begeistert sind? Und ich muss schon dazu sagen, jeder Mögliche macht sie absolut lächerlich für Fußball oder für egal seine Hobbys oder irgendwas, macht sie absolut zum Clown, dass er sie bemalt und schreit und die ganzen Gefühle werden bestimmt. Aber wenn wir eine Offenbarung haben über Jesus Christus, dann schämst du dich nicht. Wenn du den einen kennst, oh, du schämst dich nicht. Du hast den größten Schatz gefunden. Du hast die Fülle gefunden. Oh, und du Jesus gefunden hast, aber wer ist dieser Jesus? Gott hat mit uns das Wertvollste geteilt, um mit uns Einheit zu erleben. Wir haben davor geredet, Einheit wird ausgedrückt durch Teilen. Und so hat Gott seinen Sohn Jesus Christus hingegeben, geteilt mit uns, damit wir nun Gemeinschaft, Liebe und Herrlichkeit erleben können. Amen. Und ich möchte nun zwei Episoden aus dem Evangelium mit euch anschauen, wo es so ausdrückt und zeigt diesen Wert und die Herrlichkeit, was Jesus Christus besitzt. Und das erste ist in Matthäus 17 die Verklärung von Jesus. Eine ganz tolle Begebenheit. Matthäus 17, 1. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Petrus aber begann und sprach zu ihm: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten machen. Dir eine und Mose eine und Elia eine. Während er noch redete, siehe, da überschattet sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme kam aus der Höhe, aus der Wolke, welche sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herbei, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemanden als ihn, Jesus allein. Amen. Wow, ganz ein besonderes Ereignis, was wir nur einmal so wirklich aufgezeichnet haben in den Evangelien. Wir finden dieses Erlebnis in allen 3 Evangelien. Du kannst es im Lukas-Evangelium lesen, im Markus-Evangelium, im Matthäus-Evangelium. Und es zeigt dieses Besondere, was hier passiert ist. Also wir müssen verstehen, Jesus Christus, er war vor Anbeginn Gottes Sohn, er war in Gemeinschaft mit Gott, und er hat sich entkleidet, er hat seinen Thron verlassen, hat Menschengestalt auf sich genommen und ist als Baby, als Kind auf diese Erde gekommen. Er wurde 100% Mensch. Er ist groß geworden, natürlich, er ist gewachsen, er hat all das gemacht, was wir auch in den Evangelien lesen. Und hier haben wir so einen kurzen Einblick von dieser Herrlichkeit, was Jesus inne hatte. Und es steht, dass er 3 Personen mitgehabt hat: Petrus, ganz bekannt, Johannes und Jakobus, die was Brüder waren. Und sie wurden Teil von einer himmlischen Verwandlung, dass sie einen kurzen Augenblick gesehen haben, den Sohn Gottes, ihn in Herrlichkeit, wie er Lichtgestalt angenommen hat. In Markus steht, es war ein Weiß, wie es sie noch nie gesehen haben. Dieser Ausdruck von Herrlichkeit. Und in diesem Moment erscheinen Mose und Elia, Helden des Alten Testamentes. Und ich denke mal, Petrus, sie alle waren erstaunt. Und typisch für Petrus, er fängt an zu reden. Es heißt in Markus auch, er wusste nicht, was er sagen sollte, aber er redete einfach. Und er kam auf die Idee, da passiert richtig was Cooles. Ich möchte hier bleiben, lasst uns Hütten bauen. Und seine Idee war ja ganz gut. Jeder soll eine Hütte bekommen, aber während er noch redete, das zeigt, Gott musste wirklich eingreifen. Er musste wirklich sagen: Petrus, nein, jetzt muss ich reden. Er scholl diese Stimme aus der Wolke und sagte: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört. Ihn hört. Dort auf diesem Berg ist was Außergewöhnliches passiert. Und zwar Mose und Elia, sie waren beide symbolisch für das Alte Testament. Mose, er ist der Ausdruck von dem Gesetz, er ist von diesen ersten 5 Büchern der Bibel, von der Tora. Er war der Ausdruck davon, dass Gott das Gesetz gegeben hat. Elia, er symbolisiert die Propheten, den zweiten wichtigen Teil im Alten Testament. Und nun wollte Petrus diese 3 auf eine Ebene stellen. Er wollte allen 3 eine Hütte bauen. Aber das hat Gott nicht zugelassen. Denn Mose und Elia, sie waren nur Diener, sie waren Propheten. Sie waren nicht in der gleichen Ebene wie Jesus. Als Petrus das gesagt hat, Gott eingreifen müssen, hat gesagt, ich muss was klarstellen. So sehr wir Mose und Elia schätzen, dieser ist mein geliebter Sohn. Dieser ist, an dem ich große Freude habe. Dies ist mein eingeborener Sohn, an dem ich große Freude habe und den ihr nun hier leibhaftig sehen dürft. Was macht nun den Wert von Jesus aus? Den Wert von Jesus kannst du nicht mit Gold oder Silber aufmessen. Was Jesus so kostbar macht, dass der Gott des Universums einen Sohn hat, den er liebt. Was Jesus so wertvoll macht, ist nicht Gold und Silber, sondern dass er dass der Gott, der was spricht und Universum entstehen, er hat einen Sohn, den er liebt. Und dies macht es zum wertvollsten, zum atemberaubendsten, zum unglaublichsten, nicht in Worte zu fassen, diesen Wert, was Jesus inne hat, dass Gott uns seinen Sohn anvertraut hat und ihn auf die Erde geschickt hat. Ist auch so ein Sinnbild und schon an die Personen, wie du mitgenommen hast, weil wir müssen verstehen, Petrus, Jakobus und Johannes, das hat alles eine Bedeutung. Petrus, sein Name bedeutet Fels, auch ein Bild für das Gesetz, für Mose. Elisa, er ist ein Prophet. Jakobus bedeutet Fersenhalter, ein Sinnbild für die Propheten. Und Johannes, Gottes Gnade, Gottes gnädig, ein Ausdruck von Jesus. Wir sehen hier, wie uns Gott verdeutlicht, dass ein Wechsel in der Zeitrechnung beginnt. Die Zeit des Alten Testamentes, des Gesetzes und der Propheten ist vorbei und das Zeitalter der Gnade hat begonnen, das Zeitalter von Jesus Christus. Ein Zeitalter, wo er nun Gott sein Wertvollstes geschickt hat. Davor hat er Diener geschickt, hat er Propheten beauftragt. Aber nun hat die Zeit begonnen, wo Jesus sein Kostbarstes, den Sohn Jesus, geschickt hat. Und zusammenfassend lesen wir dann in Vers 8. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemanden als ihn, Jesus allein. Jesus allein ist genug. Wenn du Jesus hast, dann hast du alles. Jesus allein. Es gibt diese schöne Rechnung. Ich bin ja Mathematik-Begeisterter. Aber meine absolut liebste Gleichung ist, Jesus plus nichts ist die Antwort für alles. Jesus plus nichts ist die Antwort für alles. Du kannst Jesus auch nichts mit was anderes mischen, sondern Jesus allein. Jesus allein. Ich möchte nun mit diesem Ereignis hineinspringen in die zweite Geschichte, was ich mitgebracht habe. Und das ist ein bisschen spät in Matthäus 26, und zwar die Salbung von Jesus. Das war das letzte Ereignis von Jesus, bevor er nach Jerusalem gegangen ist für die Kreuzigung. Und Jesus, er war in Bethanien, ein Ort, wo er ganz gerne war. Da waren seine Freunde Maria und Lazarus. Und er hat da ein Essen gehabt und wo wir jetzt lesen. Matthäus 26, Vers 6. Als aber Jesus in Bethanien war, im Hause Simons, des Aussätzigen, kam eine Frau zu ihm, die ein Alabasterfläschchen mit sehr kostbarem Salböl hatte und goss es aus auf sein Haupt, als er zu Tisch lag. Als aber die Jünger es sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Denn dies hätte teuer verkauft werden können. Als aber Jesus es erkannte, sprach er zu ihnen, was macht dir der Frau Mühe? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Denn als sie dieses Salböl über meinen Leib goss, tat sie es zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem geredet, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Dann ging einer von den 12, Judas Iskariot mit Namen, zu den Hohenpriestern und sprach, was wollt ihr mir geben, und ich werde ihn euch überliefern. Sie aber setzten ihm 30 Silberlinge fest, und von da an suchte er Gelegenheit, ihn zu überliefern. Amen. Wow. In dieser Geschichte, in dieser Episode, was Jesus erlebt hat, sehen wir zwei Personen, die ihren Wert ausdrücken von der Person von Jesus. Und zwar heißt es, Jesus, er war bei Essen, bei Simon des Aussätzigen, und es kam eine Frau herein. Wir wissen aus dem Johannesevangelium, dass es Maria war. Maria Magdalena, eine Frau, die was eine unglaubliche Veränderung erlebt hat. Jesus hat sie befreit von Dämonen, sie war total verändert. Und sie kam hinein in diese Szene, wo sie zu essen waren. Es waren auch ein paar Schriftgelehrte, Pharisäer da. Und sie hat eine Flasche mit von dieser kostbaren Narde. Und zwar, es heißt davon, dass diese Narde 300 Denare wert war. Da heißt es, wozu diese Verschwendung? Man hätte es doch teuer verkaufen können. Das Interessante ist, als diese Frau hereingekommen ist mit dieser Flasche, scheint es, dass jeder sofort gewusst hat, wie wertvoll dies ist. Es ist ungefähr heute so, wenn du wohin gehst und jemand hat ein iPhone in der Hand oder jemand, dann weiß jeder sofort im Raum, wie viel wert es ist. Oder vielleicht, wenn du irgendwelche coolen Schuhe haben möchtest und du siehst jemand, du weißt genau, wie viel die kosten, weil du willst die auch haben. Oder auch das ist ein bisschen, glaube ich, dieses Prinzip von Handtaschen. Du siehst schon an der Handtasche, wie viel Wert diese Frau hat. Nicht ganz, aber die Werbung verkauft es so. Oder auch mit einem Auto. Wenn jemand mit einem Auto herfährt, ist ein Statussymbol, es zeigt, wie viel wert es ist. Hier wird mir wissen, dass dieses Nadel, es steht 300 Denare, es war ungefähr so wertvoll, geht man dann aus, von einem Jahresgehalt zu der damaligen Zeit. Und jeder in den Raum hat sofort erkannt, wie viel Wert dieses kostbare Salbel hat. Aber nur eine hat den Wert von Jesus erkannt. Alle haben gewusst, wie viel Wert dieses Fläschchen war. Alle haben gewusst, wie viel Wert dieses Nardenöl war. Aber nur eine hat den Wert erkannt von der Person von Jesus Christus. Wie oft geht es uns heute, dass wir sofort den Wert erkennen von einem Auto, von einem Haus, von irgendeinem, egal, nenn es, wie du willst. Aber im Angesicht auf die Ewigkeit, im Angesicht dessen, wie wertvoll Jesus ist, ist es nur Schall und Rauch. Und man muss sich die Frage, und wegen dem jage ich nach, wegen dem lebe ich bis zur Burnout und bis zur Verzweiflung, bis zum gebe mein Alles. Aber diese Frau hat diesen Wert von Jesus Christus erkannt. Und selbst diese 300 Denare waren nicht ausreichend, um den Wert von Jesus zu beschreiben. Aber sie hat einen kleinen Einblick bekommen, wie wertvoll diese Person ist und dass sie nicht mehr lange hier sein wird. Und Jesus selbst hat gesagt, du hast was Gutes gemacht, denn sie hat ihn gesalbt jetzt schon fürs Begräbnis. Diese Frau war hier, hat ihn schon gesalbt, denn all die Frauen, die was ihn später zum Begräbnis salben wollen, da war er nicht mehr hier, denn er ist auferstanden. Aber sie hat ihn hier schon zur richtigen Zeit ein gutes Werk für ihn gemacht. Und im großen Kontrast und im großen Unterschied dazu ist direkt im Anschluss die Geschichte von Judas Iskariot, wo es auch um Wert geht. Direkt auf dieses Ereignis hin heißt es, dass etwas in ihm ausgelöst hat, denn er war verantwortlich für das Geld. Er war sozusagen der Kassier von den Jüngern. Und es wird auch berichtet, dass er ab und zu Geld gestohlen hat. Das heißt, er hat eine Geldliebe. Und direkt auf dieses Ereignis hin, wo er gesagt hat, was für eine Verschwendung, geht er hin und fragt die Hohepriester, was gibt er mir? Und für lächerliche, schändliche 30 Silberlinge verkaufte er und verratete er Jesus Christus. Es war Blutgeld, wo er danach, er hat weinerlich, hatte dieses bereut, wir lesen davon später, ihr könnt es gerne, Er hat dieses Geld danach, wo er erkannt hat, am Kreuz, wo er gestorben ist, Jesus, dass er Unrecht getan hat. Es heißt, er hat dieses Geld, Blutgeld, hingeworfen zu den Hohenpriestern und ist gegangen, sich zu erhängen. Er hat ein tragisches Ende genommen, weil er den Wert von Jesus nicht erkannt hat. Er hat den Wert von Jesus nicht erkannt. In dem Maße, wie wir einen Wert in Jesus erkennen, das hat so einen riesen Einfluss auf unser Leben. Welchen Wert, welche Wertschätzung hat für dich Jesus? In letzter Konsequenz bestimmt ist deine Ewigkeit. Ob du Jesus Christus anerkennst als den Weg, die Wahrheit und das Leben und dass niemand zum Vater kommen kann, außer ihn, Johannes 14, 7. In dem Maße, wie du Jesus erkennst, dass er der Messias ist, der auserwählte Retter, wirst du Leben finden. Diese Frau hat nichts verschwendet. Sie hat nichts verschwendet. Aber Judas hat sein ganzes Leben verschwendet. Er hat gemeint, er macht den Deal seines Lebens. Er hat jetzt den großen Cash gemacht. Aber er hat bitterlich geweint. Und ich weiß, es wird vielleicht vielen auch so gehen am Ende des Lebens, wenn du nur nach dem Materiellen lebst, nur nach dem. Ich hoffe für dich, dass du auch nicht so endest. Und ich hoffe auch für mich, dass ich nie in diese Falle tappe von dieser Betrug, von all dem, was wichtig scheint, dass ich nie vergesse, was wirklich zählt. Ich bete und hoffe, dass ich immer erkenne und dranbleibe und dass ich nie außer Acht lasse, diesen Wert, die Schönheit und die Majestät, was in Jesus Christus ist. Alles andere ist nur ein bitterliches Ende. Verschwendete Zeit. Aber bis dahin, ich möchte dich ermutigen, weil du musst verstehen, nur eine Person hat den Wert von Jesus erkannt. Alle anderen haben gesagt, Verschwendung. Und wie oft wirst du auch in unserem Leben, vielleicht Leute sagen zu dir, Ma, was machst du denn? Gehst du jeden Sonntag in die Gemeinde? Es ist so eine Verschwendung, da könnte man so viel machen. Was machst du denn? Du gibst sogar vielleicht, du investierst dich, du gibst deinen Zehnten, ist ja absolute Verschwendung. Nein, du kennst Jesus nicht. Wenn du Jesus kennst, dann rechnest du nicht nach Prozenten. Wenn du Jesus kennst, oh, schreibe mir nicht die Zeit auf, was ich für das brauche, weil ich kenne Jesus. Wenn du Jesus kennst, dann hat alles sich verändert in deinem Leben. Und du diese Herrlichkeit von diesem Sohn Gottes kennst, der sich hingegeben hat für dich, der sich schlagen ließ, damit du nicht mehr geschlagen wirst, dass alle Scham und Verdammnis auf sich genommen hat, damit dir nun vergeben ist. Ich darf nun meine Frau zu mir bitten. Sie wird mir ein bisschen musikalisch untermalen. Und ich möchte nun in diesem Neustadt, wo wir sind, dass wir eine Einheit erleben und dass wir gemeinsam erkennen den Wert von Jesus. Weil dies macht uns eins. Egal all unsere Hintergründe, egal wo du herkommst, egal was du erlebt hast. Indem wir Jesus anerkennen als das, was er ist. Der Herr, der König aller Könige, der Herr der Herrscher, Alpha und Omega, der sein wird, ist und für immer bleibt. Er, der was immer im Zentrum sein wird. Wenn sich zwei oder drei versammeln, ist er in unserer Mitte. Wenn er in einen Raum kommt, er ist immer in der Mitte. In der Offenbarung lesen wir, wird das Lamm Gottes in der Mitte sein, in der Mitte von dieser neuen Stadt wird das Lamm Gottes sein. Und wir werden ihn preisen und loben, denn dieser Ehrenplatz gebührt nur ihm. Es wird Jesus sein und für immer. Es wird dieser eine Name sein, vor dem sich jedes Knie beugt und wo jeder Mund bekennt, dass er Herr ist. Er ist der Name, er ist der schönste Name. Wer seinen Namen hat, der hat alles, der hat Leben. Sein Namen ist wie Honig. Wer seinen Namen hat, erlebt Heilung. Wer immer den Namen des Herrn ausruft, Römer 10, der wird Errettung erleben. Wer immer den Namen des Herrn. Und ich möchte dir heute zusprechen, egal wo du bist. Egal, ob du Jesus gut kennst oder nicht. Egal, ob du weit weg bist. Rufe heute den Namen Jesus an. Es ist der schönste Name über alle Namen. Es ist der höchste Name. Es ist der herrlichste Name. Es ist der Name, was Gott auserwählt hat, in dem das alle Menschheit Errettung erlebt. Wer immer den Namen des Herrn anruft, der wird errettet werden. Und wir sollen ihm bekannt machen, diesen Namen, in dem die Fülle ist. In dem Namen von Jesus ist Heilung. In dem Namen von Jesus muss sich jeder Dämon beugen. Und jeder Feind wird besiegt. Jede satanische Macht, jede Finsternis, sie wird zerberstet und zerstört in den Namen von Jesus Christus. Denn er ist der Name, er ist der höchste Name. Alle Macht, alle Gewalt, alle Herrlichkeit ist im Namen von Jesus Christus. Danke, Jesus. Wir ehren dich, wir preisen dich. Wir loben dich, Jesus. Wir ehren, wir wertschätzen dich, Jesus. Wir bringen dir unseren Lobpreis, unseren Dank. All unser Leben, es gebührt dir, Jesus. Wir waren verloren, jetzt sind wir gerettet. Wir waren blind und jetzt sehen wir die Herrlichkeit. Wir waren zerbrochen, aber du hast uns heil gemacht. Wir waren Verlierer und Versager, aber jetzt sind wir Gewinner. Wir waren endlos leer, aber jetzt haben wir die Fülle. Wir waren verlorene Schafe, aber nun haben wir den Hirten unserer Seele. Wir ehren und preisen dich. Jesus, deine Herrlichkeit, sie überströmt alles. Wir möchten zunehmen, Geist Gottes, in dieser Offenbarung und Erkenntnis von der Herrlichkeit von Jesus Christus. Halleluja, Jesus. Wir ehren dich, Jesus. Wir bringen dir unseren Lobpreis. All unser Sein. Wir möchten unser Leben, wie diese Frau, wir möchten unser Leben verschwenden für dich. Unser Leben ausgießen, um nur dich zu kennen, Jesus. Hilf uns. Halleluja. Wir preisen dich, Jesus. Und wir möchten nun Zeit nehmen, ich möchte dich einladen, deine Augen zu schließen. Wir möchten nun wirklich jetzt eine Zeit nehmen, wo vielleicht bist du heute hier und du sagst, ich bin mir nicht sicher mit Gott. Ich habe das noch nie erlebt, habe noch nie davon gehört, von Jesus und was er mit meinem Leben vorhat. Ich möchte dir heute die Chance geben, dass du Errettung erlebst. In der Bibel steht, wer immer den Namen des Herrn anruft, wer bekennt, dass Jesus Herr ist, dass er von den Toten auferstanden ist und in seinem Herzen glaubt, er wird errettet werden. Wenn du heute hier bist und sagst, Daniel, ich möchte heute eine Entscheidung treffen, denn es ist eine Entscheidung notwendig. Und du sagst, du bist hier, dann möchte ich einladen, dieses Gebet jetzt mitzubeten. Es ist ein Gebet der Hingabe, ein Gebet der Errettung. Und wir als Gemeinde, wir beten gemeinsam. Herr Jesus, ich komme heute zu dir. Und du empfängst mich mit Armen der Liebe. Ich komme heute zu dir, um umzukehren von meinem alten Leben und das neue Leben zu empfangen. Ich bekenne, dass du Herr bist, dass du auferstanden bist von den Toten und dass du nun regierst. Regiere auch heute über mein Leben. Ich gebe dir mein Leben. Amen. Amen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus.